Wasserkünste, der Podcast über spannende Geschichten von Wasser, Garten, Kunst und Kultur. Moin und herzlich willkommen zu Wasserkünste, dem Podcast, der dich mitnimmt auf die Reise durch die faszinierende Welt des Wassers in Garten, Kunst und Kultur. Mein Name ist Jörg von Edition Aqua und heute begrüße ich erneut einen Gast, der mit mir über seine Leidenschaft zur Fotografie und seiner Faszination zum Wasser berichtet, den Fotografen Rudi Sebastian. Er wird uns Tipps zum Motiv Wasser geben, wie und wo und weshalb wir es fotografieren. Wir werfen einen Blick auf die Fotoszene. Welche bekannten, berühmten Fotografinnen gibt es, die sich dem Thema Wasser widmen und gewidmet haben? Und vielleicht gibt es auch ein paar Tipps für interessante Fotospots, die er uns empfehlen kann. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch zur Fotografie von Wasser mit Rudi Sebastian und einem Gespräch, das völlig anders verlaufen ist, als wir das eigentlich geplant hatten.
Die Reduktion der Landschaft aufs Abstrakte, indem ich einfach den Raum weglasse, die Ankerpunkte einer Landschaft, wo man erkennt, wo man ist oder... Es gibt ja Erlebnisse im Leben, die einen wirklich prägen. Und eins dieser Erlebnisse war für mich der Besuch der Orangerie in Paris. Im Grunde ist das die Sixtinische Kapelle des Impressionismus, wo ich das Gefühl habe, hier ist wirklich Magie am Werk. Suchen die meisten ihr Glück in der Übertreibung.
Moin und herzlich willkommen, Rudi Sebastian. Ich freue mich, dass Sie zum zweiten Mal in meinem Podcast sind und wir heute eine Episode über das Thema Fotografieren quasi en Detail eintauchen können. Und Sie sagen, da gebe ich ein bisschen Feedback aus meiner Erfahrung. Finde ich toll, super. Wie geht's Ihnen? Was machen Sie gerade?
Ja, hallo. Ich freue mich auch sehr, dass das fortgeführt wird. Und das hat großen Spaß gemacht beim ersten Mal. Mir geht es sehr gut und ich bin ganz entspannt und warte auf die Fragen, die kommen.
Die erste wird sein, dass Sie vielleicht nochmal ganz kurz für die Zuhörer, die die anderen Episoden nicht gehört haben, nochmal ganz kurz sagen, wer ist Rudi Sebastian?
Ja, das ist eine gute Frage. Wer bin ich? Also ich bin 65 Jahre alt mittlerweile und hatte lange eine Werbeagentur, komme also aus der Werbebranche im Grunde. Habe aber auch Fotografie studiert, habe das sehr lange nicht wirklich als Hauptbeschäftigung betrieben, weil ich einfach die Werbeagentur hatte. Aber so ab dem Jahr 2004 habe ich mich auf das konzentriert, was mir am meisten Spaß macht, und das ist eben Fotografie. Und seitdem bin ich oft unterwegs, um mein Hauptthema zu bearbeiten, was eben das Wasser ist.
Ja, da gibt es ja auch ein wunderbares Buch, Wasser, eine Entdeckungsreise. Darüber haben wir das letzte Mal gesprochen. Für alle, die das nicht gehört haben, in den Shownotes wird es dementsprechend nochmal drinstehen. Und Sie waren, das haben Sie damals erzählt, gerade auf dem Weg in die Normandie, beziehungsweise kurz vor einem Urlaub in der Normandie. Wie war's? Sind Sie zum Fotografieren gekommen oder mussten Sie Ihr Fotografiergehen zügeln?
Beides. Ich bin teilweise zum Fotografieren gekommen und das war auch wirklich besonders, was ich neu entdeckt habe. Es gibt dort eine kleine Inselgruppe, die eigentlich niemand kennt, die Île Chaussée. Das sind kleine felsige Granit. Löcke im Wasser, im Grunde in der Bucht von Saint-Malo, wenn man so will, also zwischen Saint-Malo und Jersey, den britischen Kanalinseln, irgendwo dazwischen. Und das Besondere ist daran, bei Ebbe sind es ungefähr 350 Inseln und bei Flut noch 70, weil einfach da der Tidenhub so groß ist und die Inseln zum Teil sehr klein sind, dass die dann alle im Wasser verschwinden. Und sie sehen im Grunde teilweise aus wie eine atlantische Version der Seychellen, weil es sind große Granitblöcke, die da aus dem Wasser ragen, und das ist wirklich faszinierend und toll anzusehen. Und da konnte ich wirklich toll fotografieren. Aber ansonsten war es bedingt erfolgreich, weil es vom Wetter und vom Licht dann doch nicht so gepasst hat. Aber das war auch nicht mein Ziel. Es war tatsächlich eher als Urlaub gedacht.
Mhm. Wäre das jetzt nochmal ein Ziel für Sie, um zu sagen, das ist etwas, was in mein Portfolio passt, was ich gerne noch machen möchte?
Unbedingt. Ich würde da sehr gerne nochmal hinfahren, weil das, ich hatte davon, obwohl ich mich ja wirklich sehr viel beschäftige, auch noch nie gehört. Und ich bin im Grunde schon dran vorbeigefahren, ohne zu wissen, dass es die gibt. Und das war eine große Entdeckung. Ich würde sehr gerne nochmal hinfahren, weil da lässt sich mit Sicherheit noch sehr viel mehr rausholen.
Und was war das Spezielle jetzt an diesen Granitblöcken? Also das ist ja im Gegensatz zu den Seychellen, ist es ja wahrscheinlich sehr viel rauer und brutaler.
Genau,
auch ein
bisschen. Im Grunde ist es die Geologie, wenn man so will, wie die berühmten Strände auf den Seychellen, also große Granitblöcke. Aber statt Palmen ist es da eher Tang, der überall dazwischen wabert oder liegt, je nach Wasserstand eben. Und das gibt eine sehr bizarre Landschaft eben aus Wasser, Tang, Algen und Felsen. Wirklich sehr, sehr schön.
Nun haben Sie das letzte Mal ja erzählt, dass Sie durchaus die ein oder andere Unbequemlichkeit in Kauf nehmen, um zu solchen Spots zu kommen. Wäre das da auch so? Ich meine, wenn Sie sagen, der Tidenhub ist ja tatsächlich an der französischen Nordseeküste, da in Bretagne nochmal die extrem hoch. Wie kommen Sie dahin? Müssen Sie das übers Boot machen? Laufen Sie dahin? Ganz schnell hin? Fotografieren? Ganz schnell wieder zurück?
Nein, das ist ganz bequem. Es gibt eine kleine Fähre vom Festland dahin, einmal am Tag. Und das war jetzt ja noch früh im Jahr. Das heißt, wir sind ungefähr um 11 Uhr vormittags oder so da angekommen. Und dann haben wir die Hauptinsel komplett umrundet. Die ist nicht sehr groß, das kann man machen. Und haben diese Strände da wirklich entdeckt, weil man zum Teil wirklich ziemlich durch Felsen ein bisschen klettern muss, um dahin zu kommen. Aber jetzt nicht extrem schwer oder so, durchaus machbar. Der einzige Nachteil war, die Insel ist zwar nicht unbewohnt, aber um die Jahreszeit leben da nur eine Handvoll Menschen. Und wir mussten dann den ganzen Tag verbringen und es gab keinen Kaffee, kein gar nichts. Aber es könnte echt schlimmer sein. Insofern war es absolut okay.
Okay, also es geht Ihnen, die Ideen, wohin es geht, um Wasser zu fotografieren, gehen Ihnen nicht aus und über die stolpern Sie quasi mehr oder weniger mal?
Zum Teil auch das, ja. Man kann nicht alles kennen. Die Welt ist einfach viel zu groß, um wirklich alles zu, selbst in der näheren Umgebung findet man immer noch Dinge. Das ist einfach so.
Da können wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen, um solche Spots zu finden, weil wir ja heute auch so ein klein wenig die praktische Umsetzung der Fotografie, Wasserfotografie.
Genau. Wenn ich vielleicht nur das noch sagen darf, also das für die Zuhörer ist das vielleicht durchaus ein Tipp. Das ist, wie gesagt, diese kleine Inselgruppe kennt so gut wie niemand. Die ist leicht zu erreichen, einfach zu machen. Und wirklich eine Entdeckung. Und wenn man in die Richtung kommt, Normandie oder so, ein Abstecher absolut wert.
Die Normandie ist sowieso ein Abstecher wert. Also ich,
das ist keine Frage.
Ist wunderschön. Super, ja, das machen wir. Ich gucke nochmal, vielleicht gibt es da einen Link oder sowas dazu. Oder ich suche mal bei Google Maps und dann kann ich das ja mit reinstellen. Nun bin ich in meiner kleinen Bibliothek und naja, wie man das erwarten kann bei so jemandem, der so einen Podcast macht, ich bin umgeben von Büchern über Wasser. Viele davon sind Bildbände, unter anderem, wie ihr es eben, Wasser, eine Entdeckungsreise. Da drängt sich schon der Gedanke auf, gibt es Fotografierende, die sich nur diesem Thema widmen?
Also ich kenne wirklich sehr viele Fotografen, mit Sicherheit nicht alle, aber sehr viele. Und ich kenne niemand, der sich nur diesem Thema widmet. Es gibt Spezialisten natürlich, das geht aber mehr in die Richtung Wassersport. Also es gibt natürlich Sportfotografen, die sich auf Surfbilder, auf Kitesurfen, Windsurfen, klassisches Surfen spezialisiert haben oder sowas und dann natürlich mit der Dynamik, mit den Wellen und dem arbeiten. Das gibt es sicherlich. Das ist schon ein Spezialgebiet, ähnlich wie Tierfotografie, was auch ein sehr spezielles Gebiet ist. Aber ansonsten sind es im Grunde Landschaftsfotografen. Das fällt einfach unter Landschaftsfotografie. Und der Unterschied ist eben, oder tendenziell, natürlich nicht bei allen Bildern, aber was ich eben sehr viel mache, ist bei mir die Reduktion der Landschaft aufs Abstrakte, indem ich einfach den Raum weglasse, die Ankerpunkte einer Landschaft, wo man erkennt, wo man ist, oder die Dreidimensionalität weglasse, die Zentralperspektive nicht mehr vorhanden ist, weil es einfach nur noch eine Fläche ist zum Beispiel. Und dann wird eben aus dieser Landschaftsfotografie sowas wie eine Abstraktion, die das dann eher ins Malerische bringen. Und das ist sowas, bei mir oft im Vordergrund steht.
Hängt das mit Ihrer, ich will es jetzt nicht Faszination nennen, aber schon mit Ihrer Affinität auch zu Claude Monet oder so zusammen?
Absolut, absolut. Es gibt ja Erlebnisse im Leben, die einem wirklich prägen. Und eins dieser Erlebnisse war für mich der Besuch der Orangerie in Paris, auf dem Gelände des Louvre, wo eben diese 8 Seerosenbilder von Monet 2 Räume füllen. Und im Grunde ist das die Sixtinische Kapelle des Impressionismus. Mhm. Und das ist magisch, dieser Ort für mich. Und das ist schwer zu beschreiben, aber diese beiden Räume üben auf mich zumindest so eine Faszination aus. Und das ist, war immer so der Extrakt von allem, was mir wichtig ist. Und deswegen, diese Bilder sind eben auch so angelegt. Sie, wenn man mit Abstand drauf guckt, erkennt man Wasseroberfläche und diese Seerosen. Und wenn sie nah rangehen, erkennen sie nur noch einzelne geschwungene Pinselstriche. Es löst sich völlig auf ins Abstrakte. Und so ist es in der Fotografie genauso. Wenn Sie das Bild auf eine Wasseroberfläche reduzieren, wo dann natürlich auch der Zufall eine Rolle spielt, entsteht eine abstrakte Fläche. Und es wird nie ein Gemälde sein. Es ist immer Fotografie, aber es ist vielleicht so eine Verbindung zwischen beiden Welten. Mhm. Eine mögliche. Für mich zumindest.
Ja. Waren Sie schon mal in dem Garten von Claude Monet? Der muss ja offensichtlich auch zugänglich sein und die Seerosenteiche noch zum Teil da.
Da war ich natürlich auch schon und ich war auch so ein Tipp vielleicht für die Zuhörer, was auch die wenigsten kennen. Es gibt in Paris ein Museum, Museum Marmottan. Da hängen ganz, ganz viele Monets rum. Und vor allen Dingen die meiner Meinung nach spannendsten, nämlich die ganz späten, die schon wirklich sehr wild und sehr abstrakt sind. Ja. Wirklich ein weites Tor in die Moderne aufstoßen. Und das ist eine alte Privatvilla im Bois de Boulogne und ganz unscheinbar, die wenigsten kennen es. Aber das Problem ist, dass dieses Museum sehr viele Monets oft auf Weltreise schickt für Ausstellungen sonst wo. Man weiß also nie, welche man sehen wird. Mhm. Aber egal, es sind immer genug da, damit sich der Besuch lohnt. Und das ist wirklich verrückt, weil ich kenne kein anderes Museum, wo, wenn alle da sind, so viele Monets hängen. Und es ist ein Museum, was die wenigsten kennen.
Spüren Sie etwas, wenn Sie dort bei diesen Monet-Bildern sind, also dass Sie das berührt?
Ja, das hat sich auch entwickelt, diese meine Liebe zu Monet. Und es gibt wenig andere Künstler, die mich wirklich so berühren und wo ich das Gefühl habe, hier ist wirklich Magie am Werk. Ich bin wirklich ein sehr rationaler Mensch und eigentlich
mit Spiritualität, ein schwieriges
Wort. Genau, ein schweres Wort. Wirklich nicht viel am Hut. Aber bei Monet ist das zeitweise, zumindest habe ich das Gefühl, dass da eine Magie im Spiel ist, weil es ist so faszinierend. Es sind viele einzelne erkennbare Pinselstriche und im Abstand ergeben sich Welten, die unglaublich sind und realistisch und abstrakt irgendwie gleichzeitig. Je nachdem, wie weit der Abstand des Betrachtens ist und die spezielle Farbigkeit, also es gibt, da könnte man lange drüber reden. Es gibt viele Sachen, die mich dabei sehr berühren.
Ja, Sie haben das gerade schon genannt, etwas mit Abstand zu betrachten. Ich glaube, das ist tatsächlich auch im übertragenen Sinne ganz wichtig. Und die Impressionisten haben das wahrscheinlich perfektioniert. Bei mir war es in Paris das Rodin-Museum. Ich musste unbedingt ins Rodin-Museum, weil ich gesagt habe, ich finde diesen Bildhauer fantastisch. Mhm. Und ich habe tatsächlich nach anderthalb Stunden fluchtartig dieses Museum verlassen, weil es mich so bewegt hat, dass ich es nahezu nicht ausgehalten habe. Ich sage, ich musste raus. Das war so emotional ergreifend, weil diese Plastiken so unglaublich präsent sind und so viel ausdrücken. Und das war, in dem Moment war ich erstmal enttäuscht, weil ich gedacht habe, jetzt hast du da Eintritt bezahlt, bist da reingegangen und dann flüchtest du mehr oder weniger. Und im Nachhinein auf einer Parkbank habe ich gesessen und habe gesagt, an sich war das ja das größte Kompliment an Rodin, machen konnte, wenn mich seine Kunst so berührt. Dass ich sage, sie erreicht mich so. Deshalb habe ich die Frage gestellt zum Monet. Auch da geht es mir genauso. Also ich finde das schon spannend. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, sie sagt, das kann ein Foto nie erreichen. Ist das so? Ich meine, Fotos machen doch auch was mit einem, oder?
Ja, denke schon. Aber ich maße mir einfach nicht an, einfach auch nur annähernd in so eine Kategorie zu kommen oder das. Bin auch nicht sicher, ob man das mit Fotografie kann. Was ich denke kann und was die Fotografie damit kann, ist Bilder zu schaffen, die spannend sind, die einem gefallen. Aber ich bin nicht sicher, ob sie so wirklich nicht sicher, und da spreche ich vielleicht gegen mein eigenes Metier, aber die so emotional berühren können. Mhm. Mit Ausnahmen von, das hat mir das letzte Mal, glaube ich, auch schon angerissen. Natürlich ist Kriegsfotografie oder sowas, wo menschliches Leid gezeigt wird. Das ist eine völlig andere Geschichte. Aber jetzt rein in der Darstellung von Abstraktion in der Realität bin ich nicht sicher, ob da Fotografie auch nur annähernd an das rankommen kann, was das Physische der Farbe auf der Leinwand ausrichtet.
Mhm. Ist da vielleicht auch die Frage, ist es das, was dargestellt wird? Denn so der Klassiker ist dann ja immer wieder diese Katzenbilder, die dann so emotional einen berühren. Sie haben gerade die Tierfotografie gemeint. Auch da gibt es ja durchaus sehr schlimme Fotos, die einen durchaus berühren. Hm. Die Frage ist, ist es dort eher das, was fotografiert wurde? Also sprich die Situation, in die der Betrachter dann reingezogen wird, weil er sich vorstellt, wie die Tiere misshandelt werden oder wie auch immer, oder ist es tatsächlich das Foto durch die Technik, wie bei der Malerei dann auch? Da bin ich tatsächlich jetzt gerade auch sehr unsicher. Vielleicht wäre das etwas, was...
Das wäre tatsächlich interessant, da mal tiefer einzusteigen und darüber nachzudenken und vielleicht auch sowas wie Untersuchungen zu machen. Ich glaube, bei der Fotografie ist tatsächlich, um tiefe Emotionen auszulösen, essentiell, dass Menschen oder Tiere, sprich Lebewesen, gezeigt werden. Ich bin mir nicht sicher, ob die pure Darstellung von Landschaft oder Wasser das kann. Wo bei der Malerei kann sie das. So ein Heuhaufen bei Monet im Acker, der kann emotional bewegen. Und ich glaube nicht, dass ein ähnlicher Heuhaufen als Fotografie das Gleiche vermacht. Ja. Es ist aber jetzt ein spontanes Gefühl.
Unser Gespräch hat sich auch gerade spontan dahin entwickelt. Genau. Das dürfen wir ja auch verraten. Das war jetzt so nicht geplant, aber das ist ja genau das, was ich auch mit diesem Podcast erreichen möchte, dass ich so ein Gespräch entwickle, und ich finde es sehr, sehr spannend. Ich gucke gerade so ein bisschen auf die andere Seite und da sehe ich dann ein großes Buch von Ansel Adams und denke mir, naja, das ist ja so der Godfather der Landschaftsfotografie, und überlege gerade, ob da Bilder dabei sind, die mich so packen. Nur ist es vielleicht auch so, dass ich gerade denke, es sind manchmal vielleicht auch eher die Schwarz-Weiß-Bilder, aber das ist wahrscheinlich auch wie bei den Künstlern so, jeder hat so seinen persönlichen Geschmack und dann wird man mehr oder weniger berührt davon. Wer weiß.
Ja, ich glaube, das ist eine andere Form der Berührtheit. Es ist mehr so eine Eleganz, die Eleganz der Bilder von Adams, die einem bewegt, aber nicht unbedingt so emotional tief berührt. Es ist mehr so eine Art, Ehrfurcht oder ein Staunen vor der großen Landschaft. Es ist anders, würde ich meinen, spontan.
Stimmt, also das trifft es gut. Staunen es gibt, und Ehrfurcht, das trifft es gut, ja. Mhm.
Also es gibt tatsächlich einen Fotograf, wo der es im Ansatz schafft, mich sehr zu bewegen. Das ist jetzt schwierig, weil es ein Fotograf ist, den nur sehr wenige kennen, obwohl er sehr bedeutend war in den 60er, 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Der heißt Ray K. Metzger. Mhm. Der hat ein Buch, müsste ich jetzt tatsächlich nachschauen, wie es heißt. Ich glaube, das heißt sogar einfach Landscape. Bin aber nicht ganz sicher. Ein schwarz-weiß Buch. Und er hat da nicht Wasser fotografiert, sondern ganz einfach Vegetation, Bäume, Gestrüpp und so weiter. Aber der hat es in einer Weise getan, wie ich es von keinem anderen Fotografen je gesehen habe. Er hat das, die Wirkung oft erreicht. Er hat, sind ja Schwarz-Weiß-Bilder, hat mit Filtern gearbeitet, zum Teil, so dass oft helle Blätter sehr weiß werden. Man müsste da jetzt stärker in der Tiefe gehen, ist auch schwierig, Dinge zu beschreiben, die jetzt keiner vor sich sieht. Aber diese Bilder haben mich auch wirklich sehr bewegt und berührt, weil sie meiner Meinung nach absolut herausragend sind. Und es ist so einer meiner großen Vorbilder. Und es ist ein Fotograf, wie gesagt, Ray K. Metzger, der hat hauptsächlich völlig andere Dinge gemacht, auch Modefotografie und sehr experimentelle Fotografie, aber seine Naturfotografie ist absolut einzigartig und für mich das Beste, was es überhaupt gibt auf dem Gebiet. Und trotzdem, er ist eigentlich für andere Dinge berühmt geworden und nicht so sehr für seine Landschaftsgeschichten. Aber gerade die finde ich am tollsten.
Also schon der dritte Tipp, den wir jetzt gerade haben. Normalerweise frage ich immer am Schluss, aber wir flechten das jetzt so ein. Das ist ja schon.
Das hat gerade so gut gepasst.
Ja, natürlich, perfekt.
Ich wollte eigentlich nur sagen, er ist vielleicht einer der ganz wenigen Fotografen, die eben bei mir fast sowas wie bei der Malerei von Monet ausgelöst haben.
Ja. Wenn wir die Wasserfotografie jetzt nochmal, ich nenne sie jetzt einfach Wasserfotografie, nochmal so ein bisschen betrachten von ihren Anfängen jetzt an gesehen, also von ihren großgeschrieben, von Rudi Sebastian. Und sie haben sich ja lange damit beschäftigt, haben Fotografie studiert. Und gibt's so Meilensteine in dieser Fotografie, so, und die das, auch wenn es kein eigenes Genre ist, aber die zumindest diese Richtung irgendwie geprägt haben, wo sie sagen, ja, das hat sich so entwickelt, sowohl bei mir als auch bei anderen, weil sie haben ja mit Sicherheit einen sehr guten Überblick über die Branche.
Ja, da gibt es natürlich Meilensteine. Einer der wahrscheinlich bekanntesten ist Hiroshi Sugimoto, der Japaner, hängt auch in Frankfurt im Städel zum Beispiel, der mit seinen Meereshorizonten sehr berühmt wurde. Er war im Grunde der Erste. Wahrscheinlich nicht der Erste, aber der Erste, wobei ich weiß nicht, ob er damit berühmt wurde. Zumindest sind diese Arbeiten mit die berühmtesten seines Oeuvres. Und das sind ganz reduzierte Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Immer ein gerader Horizont in der Mitte. Eben klassischer geht's nicht. Der in verschiedensten Tageszeiten, Lichtsituationen eben die Meeresoberfläche fotografiert hat. Und damit in den großen Museen dieser Welt hängt. Das ist ein wichtiger Meilenstein. Es gibt ein paar, die wirklich herausragend sind. Zum Beispiel auch, da bin ich wieder bei der berühmten Becher-Schule, über die wir das letzte Mal schon etwas gesprochen haben. Aus der sind zwei Fotografen hervorgegangen, die Wasser öfter zum Thema hatten. Der eine sehr viel mehr als der andere. Aber der eine ist Andreas Gursky, den wahrscheinlich die meisten kennen. Einer der berühmtesten Fotografen der Welt und vor allen Dingen einer der teuersten. Er war sogar mal der teuerste. Eins seiner prägenden Bilder ist der Niederrhein. Man sieht eine Landschaft, alles in der Horizontalen, also natürlich der Horizont in der Horizontalen und genauso parallel dazu der Niederrhein. Und das ist ein sehr prägendes Bild und eins seiner berühmtesten Bilder. Andreas Gursky bearbeitet seine Fotos. Das heißt, sie basieren auf einem realen Foto, handwerklich sehr, sehr gut gemacht. Und er verändert die Bilder dahingehend, dass er eben Dinge rausnimmt, die ihn stören oder ergänzt, verlängert, was auch immer, um die Wirkung zu erreichen, die er erreichen will. Aber dieses Bild ist in seiner Nüchternheit und Sachlichkeit vielleicht zu der Zeit etwas Neues gewesen. Und er hat eine sehr schöne Serie auch von Wasserspiegelungen in Bangkok, in den Kanälen von Bangkok, die auch wirklich herausragend ist. Er hat öfter Wasser als Sujet gehabt, auch die Inseln im Pazifik oder die in Dubai, die künstlichen Inseln im Wasser. Und der zweite, den ich unbedingt Ihnen näher bringen will, ist auch ein Becher-Schüler, Elgar Esser. Durch Zufall habe ich neulich in einer Ausstellung einige Bilder gesehen und die haben mich wirklich auch sehr begeistert. Er hat auch mehrere Bücher herausgebracht, im Grunde zum Thema Wasser, mehr oder weniger zum Thema Wasser. Er hat auch auf der einen Seite einen sehr nüchternen Blick, aber er verbindet das doch mit Verfremdungen, mit Veränderungen. Die sind oft sehr einfach, indem er zum Beispiel das Foto auf den Kopf stellt. Er fotografiert Bäume, Baumstämme, die sich im Wasser spiegeln und dreht das Bild dann einfach rum. Mhm. Und wenn man nicht sehr viel mit dem Thema zu tun hat, merkt man es nicht, dass es verkehrt rum. Es ist wirklich ganz spannend,
ja,
das zu sehen. Und also Elgar Esser lohnt in jedem Fall eine nähere Betrachtung. Und dann noch ein Fotograf, den ich sehr schätze. Noch zwei werde ich erwähnen, dann denke ich, haben wir genug zum Nachgucken. Das ist ein Deutscher, Olaf Otto Becker. Ist auch kein spezieller Wasserfotograf, aber ein großer Teil seines Werkes beschäftigt sich im Grunde mit Wasser, wenn es auch oft in gefrorener Form ist. Olaf Otto Becker hat ein wunderbares Buch über das schmelzende Festlandeis in Grönland. Mhm. Und er macht es sehr streng, sehr konzeptionell. Das heißt, an seinen Fotos stehen genaue GPS-Koordinaten. Die Punkte sind genau festgehalten. Es ist so eine Mischung aus Wissenschaft, Ökologie und Naturfotografie. Ganz spannend. Und der letzte, den ich nennen will, ist Edward Butinsky, ein kanadischer Fotograf. Der hat ein großes Buch im Steidl Verlag herausgebracht, das heißt Water. Das ist nicht klassische Wasserfotografie in dem Sinne. Es ist eher konzeptionell, ein Buch, was sich mit den sozioökologischen Aspekten, andere Aspekte, Wasserversorgung bei der Nahrungsversorgung, Water Supply, all diese Aspekte beschäftigt, aber sehr, sehr spannend ist und das ist eine sehr sachliche, sehr konzeptionelle, fast schon journalistische Fotografie, aber auf extrem hohem Niveau.
Mhm.
Und es gäbe noch viele, aber ich glaube, das würde den Rahmen vielleicht sprengen. Also wenn Sie noch mehr wollen, gerne.
Ja, wir können ja nochmal sprechen miteinander. Also dieses Thema Wasser hat, glaube ich, wird uns immer beschäftigen.
Viele Facetten.
Mhm. Es hat unglaublich viele Facetten. Irgendwann, wenn man dann so sich ein bisschen damit beschäftigt, dann kommt man zwangsläufig ja irgendwie zu Langzeitbelichtungen und dann irgendwie sagst du, ich kann es nicht mehr sehen, weil irgendwie gefühlt jedes dritte Bild ist irgendwie eine Langzeitbelichtung und dann macht einer irgendwie einen Wasserfall und dann siehst du nur noch Wasserfälle, die dann fotografiert werden. Wie ist dieses Thema Wasser auserzählt? Ich meine, Sie sind ja selber unterwegs und haben jetzt wieder was Neues gefunden und irgendwie denke ich mir, was will der Rudi Sebastian denn jetzt noch bei diesen Felsen in Frankreich fotografieren? Er hat doch schon die auf den Seychellen fotografiert. Irgendwann sind es doch am Ende nur noch Felsen im Wasser, oder?
Da ist was dran. Das kann man nicht von der Hand weisen. Das ist aber eine Frage, diese Stellung, die quasi für im Grunde alles gilt heutzutage. Mhm. Gibt es noch ein wirklich epochal neues Lied, das man komponieren kann? Gibt es noch einen wirklich epochal neuen Film, den man drehen kann? Ich glaube, das gilt für alle Bereiche. Mhm. Das ändert aber nichts daran, dass die persönliche Entdeckung ja nochmal was anderes ist. Man ja. selbst in seinem Leben kann, egal wie viel man macht oder gesehen hat, alles gesehen haben. Dafür gibt es einfach viel zu viel und auch viel zu unterschiedliche Dinge. Insofern, ja, Dinge wiederholen sich. Es sind im Grunde, aber das ist generell so, im Grunde sind alles Variationen des gleichen mhm. Themas. Mehr oder weniger stark unterscheidbare Variationen. Und aber wie gesagt, beim Film ist das, man sagt, es gibt nur drei Grundformen von Geschichten und der Rest sind Varianten.
Ja.
So ist es in der Landschaftsfotografie auch, in der Tierfotografie auch. Was das Neue, was kommt, ist mehr bedingt durch neue Technik, weniger durch neue kreative Ansätze. Einfach, dass Dinge möglich werden zu fotografieren, die vorher nicht möglich waren, einfach weil die Technik das nicht hergegeben hat.
Ja, Sie haben ja gerade erwähnt, diese verschiedenen Fotografen, die Sie auch beeinflusst haben, also durch die Sie beeinflusst werden, ist vielleicht deutlicher formuliert oder wurden, die ja auch ihren persönlichen Ansatz gefunden haben zum Thema Wasser und ihn vielleicht auch immer wieder, wie Sie, Rudi Sebastian, das ja auch machen, immer wieder ein bisschen verändern. Wenn ich jetzt als enthusiastischer Laie sage, oh, dem Thema Wasser möchte ich mich jetzt auch mal nähern und vielleicht fotografisch nähern und auch Fotos machen, die einen irgendwie ein bisschen berühren. Wie kann ich so einen persönlichen Ansatz finden? Gibt es einen Tipp oder eine Idee von Ihnen, wie ich einen Einstieg in die Wasserfotografie gestalten kann, so dass ich für mich auch etwas mitnehmen kann? Also so eine Art Checkliste.
Ich denke schon. Was ich gern vorausschicken wollte, ist, wir sollten vielleicht trennen zwischen Landschaftsfotografie, in der Wasser eine wichtige Rolle spielt. Mhm. Das ist eine Sache. Und der expliziten Wasserfotografie. Das heißt, wo Wasser nicht nur die Hauptrolle spielt, sondern im Grunde der komplette Bildinhalt ist. Denn unter technischen Aspekten sind das zwei ganz verschiedene Welten auch. Was ich jedem raten würde, ist, sich eine Stelle zu suchen am Wasser, zum Beispiel die Soča in Slowenien, einer der schönsten letzten wilden Flüsse Europas. Wunderschöne Farben, wunderschöne Stromschnellen, alle 3 Meter eine neue Situation. Aber sowas gibt es sicher in der Nähe eines jeden, mehr oder weniger. Das ähnliche Stellen finden Sie auch in Bayern am Lech oder an anderen Stellen. Wie auch immer. Einfach mal dahin gehen, sich ans Ufer setzen oder stellen und wirklich mal bewusst beobachten, was passiert. Indem man und sich wirklich aufs Wasser, nicht auf die Landschaft, sondern wirklich aufs Wasser konzentrieren. Und mal beobachtet, wie sich die Reflexionen, die Farben, die Spiegelungen verändern. Ich glaube, das ist essentiell, um so ein Gefühl dafür zu kriegen, was das Besondere von Wasser ausmacht. Mhm. Um einen Zugang überhaupt zu kriegen. Der ungeschulte Beobachter, sage ich jetzt mal, der sieht Wasser immer als Teil der Landschaft. Das bewegt sich oder bewegt sich nicht, je nachdem. Aber es ist Teil eines Gesamtbildes. Und wenn ich das nur so sehe, übersehe ich das, was er eigentlich ausmacht. Und das ist nämlich diese permanente Veränderung im Gleichsein. Das ist nämlich auch so was Spezielles. Wenn Sie auf ein Stück Fluss schauen, der fließt, es ist jede Bruchteil einer Sekunde anders, aber es bleibt als Ganzes doch gleich. Mhm. Und wenn ich da jetzt mit der Kamera hingehe und einfach mal mit verschiedenen Belichtungszeiten, Blenden und so weiter spiele und dann mir anschaue, wie sich das Bild dadurch verändert. Und wenn ich dann noch einen Polfilter dazu nehme und den man mehr oder weniger stark reindrehe, das hängt natürlich auch generell vom Licht ab, aber trotzdem, irgendeinen Effekt hat es fast immer. Und dann allein durch diese 2-3 Stellschrauben komme ich schon auf so viele Variationen und unterschiedliche Endprodukte, dass man sofort erkennt, was für ein großes Tor man da aufstößt, wenn man erst damit anfängt.
Ja. Ist es da egal, ob ich mit einer Vollformatkamera oder mit dem Handy fotografiere? Sie haben schon gerade kurz die Technik erwähnt.
Ja, also es muss nicht zwingend eine Vollformatkamera sein, aber ich bin jetzt nicht der Spezialist, was Handyfotografie angeht, aber ich halte das oder ich denke nicht, dass das wirklich funktioniert, weil Sie müssen beim Fotografieren, beim Durchschauen durch den Sucher Zugriff auf die Parameter haben. Sprich, die Belichtungszeiten und Blendenwerte müssen Sie verändern können. Und das ist beim Handyfotografie sicher möglich, aber schwierig und einfach nicht so im direkten. Sie haben nicht so den direkten Zugriff und den direkten Vergleich. Dazu kommt, dass, also für mich persönlich, diese Chips sind meine, für mich einfach definitiv zu klein. Es ist immer alles scharf, ob ich will oder nicht. Und damit nimmt man sich einen großen Teil der Bildwirkung. Insofern würde ich meinen, es sollte mindestens ABS-C sowas sein, mindestens. Besser Vollformat.
Ja.
Und größer, je nachdem.
Auch größer wird dann schon teuer.
Naja, mittlerweile auch nicht mehr, wenn man sieht, dass Fuji die GFX mit 100 Megapixel für 5.000 Euro auf dem Markt hat, ist das schon natürlich viel Geld, klar.
Ja.
Als Hobbyfotograf sicher über dem, weil es kommen ja dann auch noch die Objektive dazu. Aber man muss keine 50.000 mehr ausgeben, wie vor relativ kurzer Zeit.
Da sind wir ja in der digitalen Welt angekommen. Und wenn ich so wir hatten von der analogen Welt, also im Prinzip gesprochen gerade von der Malerei. Und jetzt sind wir in der digitalen Welt angekommen. Genauso bei der Fotografie. Wir haben die analoge Fotografie ja immer noch. Und ich habe so das Gefühl, so ein bisschen erlebt sie gerade eine Renaissance wie die alten Plattenspieler. Und wir haben die digitale Fotografie noch. Was würden Sie jetzt sagen, wenn man sich dem Thema Wasser nähert, auch fotografisch nähern möchte? Digital, analog, beides?
Das hängt sehr davon ab, was man machen will. Wenn das Wasser, wie vorhin erwähnt, nur Teil, wenn vielleicht auch ein sehr wichtiger Teil einer größeren Landschaftsfotografie ist, dann ist analoge Fotografie ein wunderbares Mittel, weil dann das Thema Belichtungszeiten nicht kritisch ist. Wenn ich zum Beispiel einen See fotografiere in der Landschaft oder auch einen Fluss, der aber dann nur Teil einer großen Landschaft ist, dann habe ich kein Problem mit Belichtungszeiten, weil dann habe ich immer noch die Möglichkeit, sehr lange Belichtungszeiten zu nehmen, was ja bei der analogen Fotografie geht. Und auch die kürzeren Zeiten sind meistens sehr gut für diese Art von Fotografie. Oder wenn ich auch eine Totale aufs Meer habe, dann kann ich auch mit einer 30stel oder mit einer 1/8 oder mit einer 250stel ein gutes Foto machen. Und dann ist analoge Fotografie ein wunderbares Mittel. Sehr aufwendig, wenn man es machen will. Für mich persönlich wäre nämlich dann analoge Kleinbildfotografie nicht unbedingt adäquat. Dann müsste es schon mindestens Mittelformat sein.
Ja.
Wenn ich aber Wasser, so wie ich es oder mir wichtig ist, eher abstrakt betrachte und mehr ins Detail gehe, dann ist mit analoger Fotografie nicht sehr weit zu kommen, weil ich brauche einen viel größeren Spielraum zwischen Empfindlichkeit und Belichtungszeiten. Beispiel, was ich oft mache, ich fotografiere oft Wasseroberflächen. auf dem Meer, auf dem Fluss oder so weiter. Was ich erreichen möchte, ist eine möglichst große Schärfentiefe. Sprich, idealerweise ist mein Bild von vorne bis hinten scharf. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel aus dem Boot schräg auf eine Wasseroberfläche fotografiere, habe ich ja eine sehr große Tiefe. Die erfordert sehr große Blendenwerte, damit ich von vorne bis hinten alles scharf habe. Sprich, Blende 18, Blende 22 beim Mittelformat zum Beispiel. Das hat aber zur Folge, dass meine Belichtungszeiten normalerweise zu lang sind, um das Wasser scharf zu kriegen. Mit der Bewegtheit. Mit modernen Digitalkameras kann ich aber selbst mit ISO 1000 noch fotografieren, ohne dass ich einen erkennbaren Qualitätsverlust habe. Sprich, vieles, was mich interessiert oder was ich mache, geht eigentlich erst mit moderner Digitaltechnik. Vorher wäre das völlig unmöglich gewesen, das zu fotografieren. Wenn Sie bedenken, früher Filme, Kodachrom, der hatte ISO 50 oder der normale Film war ISO 100. Mit ISO 400 waren die schon so grobkörnig, dass das schon einen eigenen Effekt darstellte. Dann sind sie, selbst bei heller Sonne, wären sie bei sowas auf eine Belichtungszeit von einem 125stel bei Blende 16 bestenfalls gekommen. Wenn überhaupt. Das würde bei Kleinbildfilm vielleicht noch halbwegs ein Bild ergeben, aber nach heutigen Maßstäben unbrauchbar.
Okay.
Insofern, das gibt vielleicht eine kleine Idee, was alles zu beachten ist. Dann kommt noch dazu, wenn ich mit Polfilter arbeite, das mache ich nicht, bei weitem nicht immer, aber oft ist es eben auch unbedingt unerlässlich, was mir nochmal zwei Blenden unter Umständen wegnimmt. Das heißt, ich bei sehr vielem, was ich fotografiere, muss ich die ISO-Empfindlichkeit und die größtmögliche oder also größtmöglicher Blendenwert und kürzestmögliche Zeit versuchen, eine optimale Kombination hinzukriegen, um ein scharfes Bild hinzubekommen, was auch in der Betrachtung von vorne bis hinten scharf ist. Gerade bei wenn Sie auf dem Meer mit dem Boot sind, die Oberfläche, das, was ich da fotografiere, lebt ja von der Bewegung, die ich aber so einfrieren will, dass es scharf aussieht.
Ja.
Und trotzdem von vorne bis hinten auch noch Schärfe hat. Das zeigt vielleicht so ein bisschen die technischen Rahmenbedingungen des Ganzen.
Das bedeutet ja schon, dass sich da auch eine neue Entwicklung ergeben hat im Rahmen der Fotografie. Also dass Ihre Art der Fotografie, so wie Sie die Dinge darstellen möchten, also Wasser darstellen möchten oder das, was drumherum zum Wasser gehört, sagten Sie gerade, zumindest habe ich so verstanden, dass das wirklich erst mit der Digitalfotografie so richtig möglich geworden ist, für Sie, also für Rudi Sebastian,
absolut,
so richtig möglich
geworden. Absolut. Ja. Dieser Teilaspekt der Wasserfotografie, natürlich.
Ja.
Ich fotografiere ja auch mit Langzeitbelichtungen. Oder eben eine Landschaftsfotografie, wo Wasser eine wichtige Rolle spielt, da gelten dann ganz andere Gesetze oder andere. Aber das, was ich eben erklärt habe, dieser spezielle Teil ist wirklich erst möglich mit moderner Digitaltechnik.
Also eröffnet das ja auch neue Perspektiven, auch für die Menschen, die Wasserfotografie sehen, erleben und vielleicht ausprobieren möchten. Sie haben gerade so beiläufig erwähnt, nach heutigen Maßstäben, also Bilder nach heutigen Maßstäben. Was sind die heutigen Maßstäbe? Wenn Sie sagen, ein alter Kodachrom würde den heutigen Maßstäben nicht mehr genügen. Oder die Bilder, die daraus entstehen.
Dasselbe gilt für Film, also mit Bewegtbild ist genau das Gleiche. Können Sie sich heute noch einen Spielfilm aus den 70ern anschauen?
Das ist schwierig.
Wenn es nicht ein absoluter Klassiker ist, den man einfach nur mal sehen will, dann geht es. Aber ein durchschnittlicher Spielfilm aus den 70er Jahren, man kann sich den im Grunde nicht mehr anschauen. Man ist heute einfach eine Qualität gewohnt, eine Schärfe, eine Farbbrillanz. Das ist, und deswegen gibt es im Grunde, klar, unter dem großen Begriff Vintage oder Kunst kann man vieles subsumieren, die, was immer noch gilt. Also natürlich ist eine Fotografie des letzten Jahrhunderts, die frühe oder die späte, zu jeder Zeit hat seine Bilder, die man immer noch betrachtet und toll findet. Aber die große Masse kann man sich einfach nicht mehr anschauen. Blättern Sie mal einen Stern von vor 40 Jahren durch oder 50 Jahren oder ein Reisemagazin. Die Bilder, die matschig, dunkel, zum Teil unscharf. Man hat früher Mängel akzeptiert, weil es nicht anders ging, die heute einfach nicht mehr akzeptiert sind und auch nicht mehr in den Sehgewohnheiten verankert sind. Deswegen, das ist auch eine nicht immer nur positive Entwicklung, weil allein durch die völlig falsche Farbeinstellung von dem durchschnittlichen Fernseh-Flachbildmonitor in einem durchschnittlichen Haushalt sind die Farben immer völlig falsch eingestellt. Viel zu kontrastreich, viel zu leuchtend. Aber wenn ich das jeden Tag mir 6 Stunden oder 4 Stunden anschaue, nehme ich das für bare Münze. Es wird zur Realität.
Ja.
Sprich, wenn ich heute ein Foto finische, muss ich im Grunde fast schon immer tendenziell übertreiben, um es als natürlich empfunden zu werden. Wenn ich tatsächlich natürliche Farben zeigen würde, würde sie heute jeder auf dem Foto als ungesättigt, als matschig empfinden. Mhm. Das heißt, also es ist wirklich eine Gratwanderung zwischen, ja, jede Zeit hat ihren Look, ihren Geschmack, das, was als schön empfunden wird. Und wir sind da alle von nicht frei.
Also sinngemäß, das Leben ist gar nicht so bunt, wie uns das vorgegaukelt wird.
Im Grunde ja.
Ja.
Natürlich.
Das ist ja eine Art Trend, kann man so sagen, ne? Also, dass wir übersteuern, wir übertreiben.
Das ist im Grunde mehr als ein Trend. Das ist im Grunde jetzt schon seit mindestens 20, 30 Jahren fast so die Tendenz zum Übertreiben. Im Grunde, ich meine, es war immer nie wirklich realistisch. Überlegen Sie, wie ein Farbdia aus den 50er, 60er Jahren ausgesehen hat. Mhm. Es war auch nicht wirklich sehr nah an der Realität. Auch ein Schwarz-Weiß-Foto, davon abgesehen, dass Schwarz-Weiß an sich schon die Verfremdung an sich ist, ist mit dem Betonen von Lichtern, dem Abdunkeln von Schatten, was ein jeder, auch Ansel Adams natürlich, die Bilder sind alle erst in der Dunkelkammer wirklich entstanden. Es war natürlich immer eine Optimierung von Realität. Mhm. Aber tendenziell ist es natürlich, suchen die meisten ihr Glück in der Übertreibung, könnte man vielleicht so sagen. Und gerade in der Landschaftsfotografie, also jetzt unabhängig von Wasser, die sich so auf Instagram und im Netz tummeln, die sind jenseits von Gut und Böse mittlerweile. Also das sind im Grunde manipulierte Kunstwelten. Der einzige Können darin ist in der sportlichen Leistung auf den speziellen Gipfelgrad zu klettern, um das Panorama zu haben oder in die Höhle oder was auch immer. Der Rest ist im Grunde kitschige Übertreibung bei den meisten.
Ja, wenn ich den richtigen Filter kenne und den richtigen Knopf drücken kann, dann verfremdet mir die KI das ja, dann am besten gleich noch so.
Ja, da ist es auch viel Nachbearbeitung händisch. Aber also ich spreche jetzt von den künstlerisch nicht unbedingt ernstzunehmenden Fotografen, aber eben die einen Look prägen, die vielen Instagram-Fotografen und Leute. Das ist natürlich, an denen kommt man nicht vorbei.
Ja gut, es gibt ja mittlerweile schon diesen Sprachgebrauch. Ne? Das hat sich ja schon eingesetzt. Es muss ja, Instagrammable sein, damit das dann irgendwie dargestellt wird. Sind wir denn mit den Innovationen dann jetzt schon so langsam am Ende, was das betrifft bei den Wasserfotografien? Weil der Fortschritt war ja rasant, den wir jetzt in den letzten Jahrzehnten
hatten. Ja, also ich glaube, jetzt ist tatsächlich eine Entwicklungsstufe erreicht, wo ich nicht wirklich wüsste, wo es... Es wird immer was Neues kommen, ganz bestimmt. Aber speziell für mich ist, glaube ich, die ich sag mal, weitestgehend die Entwicklung an einem Punkt, wo ich nicht wüsste, was ich jetzt noch Besseres brauchen könnte. Mittlerweile, wie gesagt, ich fotografiere ja mittlerweile fast ausschließlich mit Mittelformat und da sind gerade die ISO-Werte mittlerweile so unfassbar gut geworden, dass man da wirklich hochgehen kann, ohne dass man Qualitätseinbußen hat. Ich kann sehr kurze Zeiten verwenden. Für meine Bedürfnisse ist es an einem Punkt, wo ich denke, für mich wäre es ausreichend.
Sehen Sie da Tendenzen, dass sich, jetzt schlage ich die Brücke ein bisschen zurück zu der Malerei, mit der wir das ja fast begonnen haben, unser Gespräch, dass sich das vielleicht auch so wie in der Malerei entwickelt? Ich meine, wir haben den Turner gehabt und dann kamen die Impressionisten und dann kamen die Expressionisten und dann kam irgendwie die Moderne und dass es sich vielleicht in der Fotografie, jetzt auch im Fotografieren von Wasser, vielleicht gerade so ein neues Erzählen der Wassergeschichte entwickelt?
Das ist schwer zu sagen. Was man, denke ich, sagen kann, ist ganz allgemein, dass die Verschmelzung von Stand und Bewegtbild, die ja schon in vollem Gange ist. Das heißt, es gibt ja mittlerweile Fotografen, gerade im Wildlife-Bereich, die im Grunde nur noch filmen mit entsprechender Technik und dann Einzelbilder daraus nehmen, die mittlerweile so gut sind in der Qualität, dass das möglich ist. Das ist noch sehr eingeschränkt auf extrem hochwertige Technik, aber ich glaube, das ist der generelle Trend. Das Einzelbild wird immer unbedeutender und das Bewegtbild nimmt immer mehr Raum ein und die Technik wird wahrscheinlich einfach dahingehend, dass das Einzelbild aus einem Bewegtbild so gut ist, dass man es eben auch als Einzelbild nehmen kann.
Hängt das vielleicht auch damit zusammen, dass wir einfach keine Zeit mehr haben oder uns keine Zeit mehr nehmen, ist vielleicht der bessere Ausdruck, um etwas in Ruhe zu betrachten? Also ich meine, vor den Bildern, den Gemälden, vor den großen Fotografien oder auch kleinen Fotografien, haben wir uns ja auch mal hingesetzt. Wir haben hingesetzt, wir haben geguckt, wir haben es betrachtet, wir haben vielleicht die Gedanken fließen lassen. Jetzt sind wir wieder beim Wasser, das geht ja wunderbar beim Wasser. Und wir sind ja heute hier nur noch am Swipen. Es geht, muss noch alles schnell gehen und vorbei, 0,5 Sekunden pro Bild. Und wenn es dich gecatcht hat, dann hast du vielleicht 2 Sekunden. Ist das auch vielleicht ein Trend, dass wir dann mehr zum Bewegtbild gehen, weil wir einfach leichter Geschichten erzählen können, aber auch keine Fantasie mehr brauchen, weil die Geschichte wird uns ja erzählt. Wir brauchen uns ja keine Geschichte im Bild mehr vorstellen.
Das hat sicher damit zu tun. Der Trend leider zur Vereinfachung oder zu dem nicht mehr drüber nachdenken müssen oder sich selbst einen Reim drauf machen zu müssen oder sich selbst Erklärungen zu liefern, was auch immer. Ich glaube, es ist zum einfach schlicht und ergreifend, weil es die Technik einfach möglich macht. Geht es dahin? Es ist ja jetzt schon oft, dass in öffentlichen Gebäuden, Plätzen, was auch immer, hängen Monitore statt Poster, auf der dann Kunst abläuft, sage ich mal. Und ob sie da jetzt 10 Standbilder im langsamen Wechsel verändern oder Animationen oder Bewegtfilm, wird immer mehr fließend ineinander übergehen. So wie es mit den Vinylplatten in der Musik ist, so wird es auch sicher in der Fotografie sein. Es wird immer einen Raum geben für das Einzelbild und für das gedruckte Buch und für das Bild an der Wand, so wie auch immer ein Gemälde an einer Wand hängen wird. Aber ich denke, es wird möglicherweise schon mehr und mehr an Nischendasein führen. Das heißt, der größere öffentliche Alltagsraum, sprich Zeitungen, Magazin und so weiter, werden ja jetzt schon in weiten Teilen von der Online-Präsenz ersetzt und da ist einfach das Bewegtbild das dominierende Medium.
Wo wird sich Rudi Sebastian da wiederfinden?
In der Nische.
Glaube ich. In der Nische stehendes Bild oder bewegtes Bild?
Stehendes Bild. Ich liebe gute Filme und auch Dokumentation. Aber das war schon immer mein Gefühl. Ich schaue mir im Fernsehen eine tolle Dokumentation an, eine Naturdoku, Landschaftsdoku, was auch immer, finde die großartig und dann ist sie fertig und dann war's das. Aber ein Buch nehme ich mir im Laufe von Jahren 50 Mal in die Hand und blätter es durch. Das passiert mit einer Naturdoku nicht, weil die schaue ich mir auch ein zweites Mal an oder so, aber es ist völlig anderes Erleben. Ich kann es einfach, es ist präsenter in meinem Leben, weil ich kann es mir jederzeit anschauen, jederzeit zur Hand nehmen und es mit mir nehmen, was auch immer. Und es ist einfach ein anderes Gefühl. Deswegen werde ich sicher den Wechsel zum Bewegtbild, ist für mich, denke ich, kein Thema mehr.
Also es ist ein wunderbares Schlusswort, denn wir sind jetzt schon wieder eine Stunde am Miteinander sprechen.
Ja, unfassbar.
Und es ist so kurzweilig und es hat sich so schön entwickelt, dieses Gespräch, in eine ganz andere Richtung, als wir das ursprünglich mal gedacht hatten. Und ich finde schön, dass Sie am Schluss diese Brücke nochmal geschlagen haben zum Coffee Table Book. Wir haben es ja gesagt, Sie haben ja auch produziert jetzt schon. Und das ist genau das, was mir auch so geht. Wenn die Bilder sind auf dem Computer, du guckst sie nicht mehr an. Die Bilder sind in einem Fotobuch und das kann ja heute jeder ganz einfach selber machen. Das ist ja wirklich nicht mehr schwierig. Und jeder, der rausgeht, Fotos macht, sei es mit dem Handy oder mit einer Mittelformatkamera, wie auch immer, macht euch ein Buch davon, kann man ja eigentlich nur sagen. Ne? Und legt es zu Hause einfach hin und guckt es an. Es ist haptisch so toll. Und deshalb breche ich eine große Lanze für Coffee Table Books. Ich finde sie einfach faszinierend. Wir hatten in der ersten Sendung ja auch drüber gesprochen oder ersten Episode, dass die Angelsachsen das viel, viel mehr machen als wir.
Ja, da ist Deutschland leider ein Entwicklungsland,
was
das angeht.
Ja, wir werden das ändern. Wir machen die Nische groß, aber definitiv. Genau. Rudi Sebastian, es hat mir unglaublich viel Freude bereitet.
Mir auch.
Diesen Fluss, den wir gerade hatten und durch die Kunst und die Wasserfotografie, es war sehr, sehr inspirierend für mich. Ich bedanke mich sehr, dass Sie nochmal mein Gast waren und Sie dürfen immer wieder mein Gast sein. Ich freue mich jedes Mal wieder auf die Gespräche.
Vielen Dank.
Also nochmal ganz herzlichen Dank.
Ich muss auch mich wirklich bedanken, weil das so ein Gespräch auch in mir Dinge wieder ins Bewusstsein bringt, was ja auch nicht immer präsent ist. Also das Aspekte, die sich mir dann wieder bewusst werden, das ist auch für mich wirklich sehr spannend.
Das freut mich sehr. Und ich hoffe, dass euch da draußen diese Episode von Wasserkünste, dem Podcast über Wasser in Garten, Kunst und Kultur, genauso viel Spaß gemacht hat. Und wenn euch das Spaß gemacht hat, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr einen Daumen hoch, ein Like und wie auch immer einen Punkt, einen Stern, was auch immer da lasst oder einen Kommentar. Und ihr könnt natürlich auch den Kontakt zu Rudi Sebastian aufnehmen, weil ich das auch wieder in den entsprechenden Informationen hinterlegen werde, sodass jeder, der mal einen Blick in sein Werk werfen möchte, und ich empfehle das sehr, weil es unglaublich spannend ist, dem sei das gegönnt. Und deshalb bleibt mir nur noch zu sagen, wie immer, bleibt im Strom, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Danke. Tschüss.
Wasserkünste, der Podcast, der die Strömung von Kunst, Kultur und Gartenkultur miteinander verbindet. Wasserkünste.